Wunderkinder. Der Tag, an dem sie uns beehrten, war ein sonderbarer Tag. Gleich als sie durch die Tür traten, hätte ich mich wegwerfen können. Alle drei Köpfe wurden durch bunte Mützen aus Wolle gekrönt und die Schultern mit Ponchos. Auch schreiend bunt. Darunter und darüber trugen sie allerlei Rucksäcke, Netze zum Schmetterlingsfangen und Taschen. Mir fielen besonders ihre großen, ausdrucksstarken Augen auf, die einen forschend durchdrangen. Onkel Ferdinand ließ die Koffer fallen und stürzte seiner Mutter in die Arme. Georg und Georgina standen etwas hilflos herum und starrten mich an. Endlich löste ich mich aus diesem hypnotischen Blick und begrüßte meine Cousine und meinen Cousin. Steif streckten sie mir ihre kleinen Hände entgegen und ich fühlte plötzlich eine große Woge Mitleid, die über mich hinwegzog. Doch dann machte Georg den Mund auf und das Gefühl war so schnell verschwunden, wie es gekommen war. »Guten Tag, Base. Ich bin Georg und das ist meine Schwester Georgina. Hoch erfreut, dich zu sehen.« »Wir kennen uns doch schon, Georg«, erwiderte ich. »Wie konnte man so steif sein, wenn man erst 11 Jahre alt war?« Aber er hatte noch gar nicht richtig losgelegt. »Was macht die Schule, Susanna? Läuft es jetzt besser?« Georgina und ich haben gerade jeder eine Klasse übersprungen. Der Rektor sagt, dass ihm noch niemals solch begabte Kinder begegnet wären. Aber das ist natürlich maßlos übertrieben. Schließlich gehen wir auf eine Schule für Hochbegabte. So herausragend sind wir da natürlich nicht. Er sah wirklich ganz bescheiden drein und mein erwiderndes Lächeln gelang wohl eher zur Fratze, denn Georgina verzog den Mund, als wollte sie gleich losweinen. Doch ich hatte mich getäuscht. So guckte sie einfach immer, bevor sie was besonders Kluges sagen wollte, und das tat sie jetzt auch. »Georg ist wirklich viel klüger als der Durchschnitt dort. Ich habe noch so viel zu lernen, doch mein Bruder ist mir stets Vorbild und Anleitung.« Ich wollte schreien, weglaufen, mit den Füßen stampfen. Doch ich blieb wohlerzogen und lächelte wieder verständnisvoll. Meine Großmutter warf mir einen dankbaren Blick zu, verdrehte aber hinter dem Rücken der Dreien die Augen derartig, dass ich fürchtete, sie könnten ihr gleich aus dem Kopf kullern. Ich zog mich nach dem strapaziösesten Essen meines Lebens in mein Zimmer zurück, in der Hoffnung, ein paar Stunden ungestört in einem Buch lesen zu können. Doch weit gefehlt. Kaum hatte ich mich auf das Bett geworfen und mich in meine Decke gekuschelt, da klopfte es und zwei Gesichter lugten durch die Tür. Sie hatten mein verzweifeltes Schnaufen wohl für ein hereingehalten. »Na kommt schon!« Schüchtern standen sie herum und ich musste sie geradezu zwingen, sich zu mir auf das Bett zu setzen. Höflich eröffnete ich eine Konversation. Mir fiel nichts Sinnvolles ein und fragte zum 100. Male. »Was macht dein Vater noch?« »Das hat Papa doch erzählt«, entgegnete Georgina erstaunt. Ich hatte kein Wort von dem verstanden, was Georginas Vater gesagt hatte. Und er hatte nicht einmal in seiner Geheimsprache gesprochen. Der kleine Georg hob das Näschen und dozierte, dass sein Vater Feldforschung betreibe. Als ich ihn auf den Arm nehmen wollte und meinte, was man denn so alles an einem Feld forschen könnte, sah er mich nur ungläubig über so viel Dummheit an und erklärte mir, der Fünfjährigen, die ich geistig in seinen Augen war, dass, Georgina mischte sich ein, wir erforschen die Mythen vergangener Hochkulturen. Der Rest ging unter. Wir! Ich hätte am liebsten losgepustet, doch mein Gesicht blieb ernst. So ernst, dass Georg irgendwann meinte, hast du den Witz nicht verstanden? Witz? Ich hatte mich so auf mein ernstes Gesicht konzentriert, dass mir ein Witz entgangen war. Als er ihn noch einmal erzählte, bemerkte ich, dass ich ihn wirklich nicht verstand, was mich dann doch peinlich berührte. Ach, Georgielein, murmelte ich und machte eine schlappe Bewegung mit meiner Hand, was so ziemlich alles bedeuten konnte. Wir plauderten noch eine Weile und irgendetwas, das Georg an diesem Nachmittag gesagt hatte, oder war es Georgina, ließ eine Glocke in meinem Kopf läuten. Es fiel mir nicht ein, was es war. Nicht an diesem Nachmittag. Ein verregneter, seufzend langweiliger Nachmittag, wie ich dachte. Wir haben in Südamerika geforscht, erzählte mein lieber Cousin, und ich hörte trotz meiner Abneigung zu, denn das klang schon ziemlich aufregend, auch wenn das bei Onkel Ferdi nicht ganz so spannend geklungen hatte. Als Georg nun erzählte, war ich schnell gefangen. Es dauerte einige Zeit, bis ich bemerkte, dass sich die beiden Monster darauf geeinigt hatten, mit mir weniger hochgeschraubt zu reden, da ich geistig wohl unter ihrem Niveau stand, wie sie glaubten, und was wohl auch stimmte. Einstein selber hätte es mit denen nicht aufnehmen können, und da bin ich doch in guter Gesellschaft. Ich verstand es wirklich, und als sie berichteten, wie sie einen reißenden Urwaldfluss hinuntergefahren waren und von Grabräubern bedroht wurden, da wurden mir die beiden immer sympathischer. Immerhin hatte auch ich einige Abenteuer erlebt, und das wenigstens hatten wir gemeinsam. »Was hast du da für ein Schmuckstück?«, wollte Georgina wissen. Sie zeigte auf meinen Ring. Sie beugte sich näher heran und drückte ihr Erstaunen mit einem seltsamen hohen Piepston aus. »Was ist das für ein Material?« Nun wurde auch Georg neugierig. »Sowas habe ich noch nie gesehen.« Misstrauisch sah er mich an. »Och, den habe ich von einem grünen Waldmenschen geschenkt bekommen, aus dem Feenreich.« Ich dachte, die beiden würden nun loslachen oder wütend werden, weil ich sie wie Kinder behandelte, doch weit gefehlt. Sie sahen sich bedeutungsvoll an und dann wieder mich und sagten gar nichts. Mir wurde langsam unbehaglich zumute. Dann brach Georg das Schweigen. »Ja, es gibt viele Portale zu den anderen Reichen. Vielleicht liegt es an unserer Herkunft, dass wir sie leichter aufspüren können als andere Menschen.« Ich schluckte. »Wollte der mich veräppeln? Andere Portale? Welten?« »Sollen wir ihr es sagen?« Georg sah zu Georgina hinüber, die nickte. »Hallo, ich war auch noch im Raum.« Georgina zog die Knie hoch, umklammerte sie mit ihren Armen, schloss einen Moment die Augen, schlug sie wieder auf und begann zu summen. Ich dachte, was macht sie da? Wollte gerade fragen, als sie zu erzählen begann. »Ich glaube, es ist 2 oder 3 Jahre her. Da waren wir in Australien bei den Aborigines. Die leben anders als wir. Sie glauben an Geister und geheime Pforten zu anderen Welten. Sie beten und leben im Einklang mit der Natur.« Georg erzählte weiter. »Wir sind eine Weile mit ihnen durch den Kakadu-Nationalpark gezogen. Er liegt 171 Kilometer östlich der Stadt Darwin im Northern Territory von Australien. Der Park gilt aufgrund seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt als einer der schönsten Nationalparks in Australien. Und er enthält eine der schönsten und umfangreichsten Sammlungen an Felsmalereien in der Welt. Ein Hinweis darauf, wie lang die Verbindung der Ureinwohner mit diesem Gebiet schon währt. Im Park befinden sich großartige Landschaften. Von den wildrauen Sandsteinflanken des Hochplateaus über die weitläufigen Waldgebiete bis hin zu den ausgedehnten Feuchtgebieten. Der Park wird jetzt von den Aborigines und den Mitarbeitern von Parks Australia gemeinsam verwaltet. Sie wollen die Interessen der traditionellen Eigentümer schützen, das Kulturerbe des Parks zu bewahren und Besucher des Parks anregen, von seinen Angeboten Gebrauch zu machen und sich seiner zu erfreuen. »Hast du das auswendig gelernt?«, fragte ich. »Das war doch nicht zu glauben, dass dieser kleine Knilch so hochgestochen sprach.« »Nein, ich habe die Reisebeschreibung gelesen und da stand das so drin«, erwiderte Georg. Er lächelte freundlich. Eines Tages waren wir an einem hohen, platten Berg in der Wüste. Es war heiß und wir hatten Durst, kein Wasser und keine Oase weit und breit. Und plötzlich war da so etwas Wabberndes in der Luft. Wir gingen darauf zu und als wir näher kamen, veränderte es seine Form und sah wie ein durchsichtiger Höhleneingang aus. Es bewegte sich auf uns zu und plötzlich hat es uns verschluckt. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Eine grüne Wiese, ein plätschernder kleiner Bach, blauer Himmel, eine laue Brise, Blumen, Schmetterlinge und Bäume. Waren wir verrückt geworden oder waren wir schon tot und dies war der Himmel? Georgina ließ sich in die Wiese fallen. »Das war einfach unglaublich«, unterbrach ihn Georgina. »Die Wiese weich wie ein Bett und die Blumen dufteten. Susanna, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Verzaubert, verwundert und surreal. Wir haben Feen kennengelernt und Kobolde. Sie waren alle sehr freundlich zu uns. Und sie haben uns geholfen, in unsere Welt zurückzufinden. Aber diese Geschichte erzählen wir dir ein andermal. Jetzt sag schon, wie bist du ins Feenreich gekommen?« »Sagt bitte Susi zu mir. Susanna hört sich so steif an. Und ich will auch nicht immer Georg und Georgina sagen. Habt ihr denn keine Kosenamen?« »Nein«, kam es aus beiden Mündern gleichzeitig. Und die beiden sahen erst sich und dann mich an. »Okay, dann denke ich mir was aus.« Georg und Georgina sahen sich zweifelnd an. Dann nickten sie einvernehmlich. Ich glaube, sie meinten, dass man etwas Geduld mit mir haben müsste. Mir würde schon was Passendes einfallen und es machte die Sache sicher leichter. Tja, da hatten sie ja Erstaunliches erlebt. Aber ich hatte keine Lust, die beiden im Schlepptau zu haben, wenn endlich ein Ruf ins Feenreich erfolgen würde. Ich erzählte ein bisschen von meinen Abenteuern und erntete zum ersten Mal ein anerkennendes Murmeln. Irgendwie freute mich das. Endlich trollten sich die beiden und ich warf mich erleichtert auf mein Bett zurück. Nicht ohne schlechtes Gewissen, aber dennoch erleichtert. Wieder dachte ich an Jasminia und an Menhir und all die anderen Freunde aus dem Feenreich Mangragora.